Radio Chaotica.
Radio Chaotica.
Radio Chaotica.
Radio Chaotica.
Radio Chaotica.
Radio Chaotica.
Eine Sendung des Entropia e.V. Chaos Computer Club Karlsruhe auf Querfunk 104,8 MHz und im Internet unter http://entropia.de/radio.
Hallo, wir sind hier bei Radio Chaotica. Leider haben wir versehentlich noch eine alte Sendung drin gehabt, weswegen die alte Sendung abgespielt wurde. Es ist wieder der dritte Montag im Monat. Und heute machen wir einen ganz besonderen Test. Wir probieren, eine Fernsendung zu machen mit jemandem aus Essen vom Chaos Computer Club Dortmund, weil in Essen gibt es noch keinen. Kannst du dich mal vorstellen, Fraser?
Ja, hallo, ich bin der Tim.
Ja.
Auch bekannt als Fraser.
Auch bekannt als Fraser, ja. Ich bin übrigens Kind X, habe ich vergessen zu sagen. Ja, und wir haben leider kein festgelegtes Thema für diese Sendung. Deswegen werden wir einfach mal so drauf losquaseln. Und gucken, was so wird.
Ja, was glaubst du denn, Sven? Gibt es so an aktuellen Ereignissen, die man melden sollte?
Ja, also zurzeit, man liest ja, Frau von der Leyen, unsere Familienministerin, die möchte ja eine Zensur, beziehungsweise sie sagt selber nicht Zensur, aber sie möchte gerne Kinderpornografie im Internet sperren lassen. Aber ja, also das, unserer Meinung nach, löst es nicht das Problem. Nicht wahr, Tim? Die Kinderpornografie selbst wird ja nicht beseitigt, sondern es wird zensiert, da die Zensurlisten von den Telekommunikationsanbietern wie United Internet, also 1&1 oder Alice oder sowas, verwaltet werden und niemand Einsicht hat, weil sie vom Bundeskriminalamt ausgegeben werden, ist das eine recht heikle Sache, weil niemand wirklich weiß, was denn wirklich gesperrt wird, weil man merkt es ja nicht, man kann ja nicht drauf gucken. Und das ist ein heikles Thema, was gerade angesprochen wird.
Ja, auf jeden Fall. Du hast da voll und ganz recht. Denn man sieht ja zum Beispiel, sowas weckt ja immer Begehrlichkeiten. Wenn man einmal so ein Zensurapparat installiert hat, dann kommen ja schon die Nächsten an und wollen da vielleicht was wegen Raubkopierer gesperrt haben, wie jetzt zum Beispiel Pirate Bay gerade. Die haben ja gerade auch einen Prozess in Finnland oder auch, war Finnland?
Schweden.
Ja, Schweden, genau. Naja, oder eben hier auch, schon fingen manche Leute an, die wollten dann Lottoseiten sperren und so weiter. Also sobald so ein Zensurapparat einmal installiert ist, weckt das natürlich Begehrlichkeiten, so wie jede Art der Überwachung. Sobald man irgendwie Maßnahmen ergriffen hat, mit denen man etwas protokollieren kann, kommen natürlich auch Leute an und wollen das für andere Dinge haben, die eigentlich dann darauf überhaupt keinen Anspruch hätten. Aber wenn die darauf keinen Anspruch haben, wird das eben so geregelt, dass die darauf Anspruch bekommen.
Richtig, so ist es ja bei der Vorratsdatenspeicherung, die ja eigentlich auch nur dazu da ist oder also dafür eingeführt wurde, terroristische Straftaten im Nachhinein zu verfolgen, beziehungsweise schon vor der terroristischen Straftat zu schauen, was für verdächtige Verbindungen aufgenommen werden, also per Telefon, Handy, Internet und sowas. Und inzwischen gibt es ja lauter, in Anführungsstrichen, Missbrauchsfälle, wo halt auch ganz andere Fälle, die nicht mit Terrorismus zu tun haben, ja, also wo Zugriff auf die Vorratsdaten haben. Und ja, genauso wäre es mit der Zensur eben auch. Man weiß nicht, ob die Sachen eben, ja, ob nicht irgendwas zensiert würde, was dem Staat oder sowas, um es jetzt mal ganz heikel auszudrücken, Schlechtes tun könnte und deswegen der Bürger darauf keinen Zugriff haben soll. Und ja, man weiß es halt einfach nicht und das ist das Problem.
Und ich sehe da auch noch ein ganz anderes Problem. Und zwar jede Filterliste generell. Das geht so schnell, dass die irgendwie welche Seiten aufnehmen, welche total harmlos sind. Und dann können alle Leute, die von dieser Filterliste betroffen sind, die durch diese Filterliste durch müssen, praktisch nicht mehr diese Seiten erreichen.
Ja, eben.
Das ist zum Beispiel, Heise hatte vor kurzem das Problem, dass die irgendwie auf einer Filterliste gelandet sind und dann konnten bestimmte Leute bei bestimmten ISPs die Seite nicht mehr ansurfen.
Ja, das ist unter anderem halt auch das Problem, was ich auch eben angesprochen habe. Man weiß es halt einfach nicht, und das kann auch sein, dass eben was nicht Schlechtes auf der Filterliste landet. Da die Filterlisten ja von Menschen verwaltet werden, ist das Problem ja noch ein bisschen größer. Wer hat dann am Ende noch den Überblick über alles, was in der Liste steht? Wer hat am Ende überhaupt noch, wer entscheidet, was auf den Filter kommt und wer nicht? Wer entscheidet, was auf den Filter kommt und was nicht? Also ich denke nicht, dass das jetzt der einzelne Bürger machen kann und da irgendwas einreichen, sondern irgendwelche großen BKAler werden da halt Zugriff drauf bekommen und das eben regeln. Und gut, früher oder später würde wahrscheinlich so eine Liste im Internet auftauchen, aber trotzdem ist es...
Da sagst du was ganz Heikles, und zwar Netzpolitik hat die Tarich, das war letzte Woche irgendwann, mal in einer Seite verlinkt, wo die skandinavische Filterliste, glaube ich, die das war, online veröffentlicht wurde. Und dann wurde da mal untersucht, was denn davon jetzt wirklich Kinderpornografie ist und was normale Pornografie ist. Und angeblich sei die Liste ja nur für Kinderpornografie da, aber nur irgendwie 10% der über 10.000 gesperrten Seiten waren auch wirklich nur Kinderpornografie. Ja, das ist immer wieder das beste Beispiel dafür.
Ja, und genau das ist ja der Fall, den wir, also wofür wir es in Deutschland eingerichtet haben sollen, für Kinderpornografie. Und nehmen wir an, das ist ja ein greifbarer Fall. Ich habe davon jetzt auch noch nichts gehört, aber 10% von Kinderpornografie-Filter, also gesperrte Seiten auf einem Filter, und was ist der Rest, die 90%, das ist ja irgendwas anderes, was irgendwelche anderen potenziellen Straftaten oder sowas. Also ich finde, es nähert sich dann irgendwann so einem Überwachungsapparat mit allem. Gut, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen und schwarzmalerisch, aber es könnte ja ein Überwachungsapparat irgendwie noch mehr in Gang getreten werden als jetzt.
Ja, das stimmt. Da gibt es ja auch ganz interessante Stilrichtungen, so in der Literatur. Es gibt ja zum Beispiel Dystopien, so wie Fahrenheit, erinnere ich mich daran, so von Ray Bradbury. Das handelt ja von einem Staat, wo eigentlich Bücher komplett verboten wurden. Was aber interessant daran ist, ist, dass der Staat nicht totalitär geworden ist, weil der Staat totalitär geworden ist, sondern weil die Menschen es so wollten. Und zwar hatte Ray Bradbury als Intention in den 50ern, vor der wachsenden Einflussnahme des Fernsehens zu warnen. Und so hat er eben einen Staat kreiert, wo die Menschen immer nur, also die Gesellschaft, immer mehr und immer geiler und geiler auf das Fernsehen wurde und sich so von den Büchern abgewendet hat. Und diejenigen hinterher, die dann noch gelesen haben, die waren die Außenseiter. Und dann ging das so weiter und so fort. Die Menschen wurden immer oberflächlicher, und bis sich hinterher das im Staatssystem verankert hat. Und dann wurden die Aufgaben der Feuerwehr, Englisch Fireman, so umprogrammiert, dass die nicht mehr dazu da sind, Feuer zu löschen, sondern damit die Firemen mal wirklich ihrem Namen gerecht werden, Feuer zu legen. Und zwar waren dann die Feuerwehrmänner dazu da, die Bücher zu verbrennen.
Ja, das ist...
Und das ist natürlich auch ein hartes Beispiel für Zensur, wenn die Leute immer dümmer werden, wie in dem Buch geschildert, und jegliche Informationsquelle, die die Masse nicht möchte oder die auch von mir aus der Staat nicht möchte, dass die Menschen daran gehindert werden, sich sowas zu verschaffen, dass die dann sogar mit ihren Häusern abgebrannt werden zusammen und ihren Büchern zusammen, das ist schon ein hartes Stück.
Ja, das ist Zensur, wie du es schon sagst. Da wird halt nicht irgendwie nur ein kleiner Teil der Bücher zensiert, so wie es ja bei uns durch einen Index, und wo ja alles Mögliche draufkommt an Medien, schon so ein bisschen ist, wobei ich den teilweise für gerechtfertigt halte. Aber da wird ja praktisch ein ganzes Medium wegzensiert, um einfach, gut, da will's das Volk. Und bei uns, da geht, um mal die Parallele zu schlagen, die Meinung doch auch recht auseinander. Einige halten diese Filter doch für nötig und für unabdingbar, und andere wie wir eben nicht. Und ja, da gibt es auch noch andere Beispiele in der Literatur. George Orwell, 1984 oder 1984 auf Deutsch, das ist...
Ja, aber da muss man einen großen Unterschied noch beachten, und zwar Fahrenheit, da ging es weniger um die Überwachung. Überwachung hat da zwar auch eine gewisse Rolle gespielt, aber hauptsächlich um Zensur. Und bei George Orwell war das eben so in seinem Werk 1984, dass es da eigentlich dass ein komplett totalitäres System errichtet wurde, wo wirklich jeder Bürger überwacht wird und wo es dann die Gedankenpolizei gibt, die jegliche Menschen, die auch nur anders denken, schon in Gewahrsam nimmt und versucht umzuprogrammieren und am Ende dann umbringt.
Ja, wobei das finde ich eine andere Form von Überwachung. Also einfach ist, weil Bücher, also zu kontrollieren, wer Bücher hat. Ich meine, das wird zwar teilweise durch Bevölkerungshinweise und sowas gemacht, aber es wird ja trotzdem kontrolliert, wer Bücher hat und wer nicht. Und das ist auch ja eine Form von Überwachung, um halt zu schauen, wer gegen die Regeln verstößt oder wer nicht.
Gut, da hast du natürlich voll und ganz recht. Man könnte es natürlich so sagen, dass Ray Bradbury dann die Stasi vorausgesehen hat. Denn auch die Stasi, da war das ja so, sobald jemand irgendwie wusste, dass der Nachbar irgendwo was hat oder irgendwo in eine illegale Aktivität verstrickt war, dass er das sofort beim Staat verpetzt hat. Dies ist schon bei Ray Bradbury eigentlich genauso ähnlich.
Ja, stimmt.
Sobald irgendjemand weiß, dass der und der Bücher hat, dann rennt er schnell zum Staat und petzt ein bisschen.
Ja, genau. Und in 1984, da ist es halt noch ein bisschen krasser. Da wird jetzt nicht irgendwas, nur irgendein Medium wegzensiert. Da wird einfach die ganze Gesellschaft überwacht. Durch so, jeder Haushalt hat so einen Televisor, hieß das, glaube ich.
Oder? Teleschirme.
Genau, Teleschirme. Ein Teleschirm in seinem Haushalt, der praktisch alles überwacht. Und überall waren oder sind Spitzel vom Staat. Und der ganze Staat ist total totalitär aufgebaut. Die Geschichte, also Bücher, werden vom Staat herausgegeben, wenn ich mich nicht täusche. Und sobald
die werden auch umgeschrieben.
Genau, und sobald sich irgendwas in der Geschichte tut, was nicht mehr so ist, wie es jetzt aktuell ist oder irgendwelche Auswirkungen haben könnte, wird umgeschrieben. Das heißt, jedes Buch wird einfach komplett umgeschrieben. Nehmen wir an, irgendeine Person muss verschwinden in dem Roman, dann verschwindet ihr Name aus allen Büchern und alle Wirkungen, die sie hinterlassen hat in unserer Welt oder in der fiktiven Welt in dem Roman, sind dann halt weg. Und so wäre es ja mit einem Zensurfilter auch. Sobald ich keinen Zugriff mehr drauf habe, gerät es langsam in Vergessenheit, das Wissen.
Ja, auf jeden Fall, da hast du voll und ganz recht. Und wenn man mal so guckt, also die sind ja jetzt gerade, die wollen ja wirklich jetzt diesen Zensurfilter installieren. Wenn man mal so guckt, was George Orwell noch so vorausgesehen hat, zum Beispiel diese Teleschirme, dann könnte man bei uns in Deutschland sagen, die Videoüberwachung, die wird auch immer drastischer. Die Tage habe ich gelesen, dass die CDU fürs nächste Wahlkampfjahr als Motto haben möchte, dass sie sich für Videoüberwachung in Schulen selbst einsetzt. Ich denke nicht, dass ich irgendwie darauf eingehen muss, inwieweit Schule und Videokameras überhaupt nicht zusammenpassen.
Nee, auf keinen Fall. In den Staaten hat man das ja recht häufig schon jetzt, dass in New York, ist es, glaube ich, dass jetzt schon Überwachungskameras in manchen Schulen installiert sind, aus Furcht vor Amokläufen zur Vorbeugung. Aber was eine Überwachungskamera zur Vorbeugung bringt, ist mir nicht so ganz klar geworden. Vielleicht, um im Vornherein schon zu schauen, ob sich irgendjemand verdächtig verhält, aber es sitzt ja nicht rund um die Uhr jemand hinterm Bildschirm. Und ja, so Überwachung in der Schule halte ich dann doch für, also allgemein, aber in der Schule halte ich es dann auch für sehr, sehr bedenklich.
Der Blogger Jens Ferner, der kommt ja auch aus NRW. Und er hat auch schon durchaus von Fällen berichtet, wo er schon an Grundschulen Kameras gesehen hat und wogegen er auch geklagt hat und so.
Im Schulgebäude?
Oder? Ja. Oder ich weiß nicht, zumindest am Schulgebäude, auf dem Schulhof.
Das halte ich auch echt für bedenklich. Das ist eben schon diese Überwachung. Man muss regelkonform verhalten, man verändert sein Verhalten irgendwie auch unbewusst, sobald eine Kamera da hängt. Man macht zwar diese Fratzen jetzt, wenn man zum Beispiel im Kaufhaus ist oder sowas, aber unbewusst macht man doch was anderes.
Nehmen wir mal an. Natürlich, da hast du voll und ganz recht.
Ohne eine Videokamera würde ich vielleicht mal so mich umdrehen und in der Nase bohren oder sowas, aber mit einer Kamera, ich weiß ja nicht, ob die Kamera mich gerade anschaut oder sowas, allein schon deswegen, mein Schamgefühl wächst ja. Also ist jetzt eine Hypothese, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es da auch schon irgendwie Untersuchungen zu, aber
Es gibt da diesen netten Comic, der fällt mir gerade so ein. Da stehen zwei Leute vor einer Überwachungskamera am Bahnhof und da meinte einer zum anderen, das stimmt doch überhaupt nicht, dass die Kamera irgendwie das Verhalten verändert. Guck mal, ich stelle mich vor die Kamera und springe rum, mache Grimassen da rein und so weiter und so fort, stelle mich also total blöd. Und da sagt der andere nur ganz kühl, siehst du, also veränderst du dich doch.
Ja,
Jetzt denkt man natürlich, was soll das denn heißen? Aber wenn man so überlegt, allein schon, weil die Kamera da ist, macht man sich Gedanken darüber, wie man sich verhält oder wie nicht. Und wenn ich dann so handle, wie ich nicht handeln würde, um mich vor der Kamera zu entblößen, sozusagen,
ja,
das ist dann auch doch eine eindeutige Verhaltensänderung.
Ja, auf jeden Fall. Also das Beispiel, also ich finde diesen Comic eigentlich cool, den kannst du ja nachher im Wiki verlinken.
Ja.
Das haben wir nämlich auch, eine Wiki-Seite auf http://entropia.de. Da gibt es irgendwo auf der Seite dann einen Link zu Radio Chaotica und wir werden dann im Laufe des Tages noch die Seite mit dem, was wir so besprochen haben und weiterführenden Links füllen und sowas. Und ja, genau, da kannst du ja dann den Link auch zu diesem Comic posten. Der stellt das meiner Meinung nach, ohne ihn zu kennen, jetzt echt gut dar, das Problem. Und ja, es gibt ja in der Literatur noch viel mehr Beispiele für so Utopien und Dystopien. Also Dystopien sind sowas wie negative Utopien, also Zukunfts- oder ja, Traumvorstellungen, die eher ja, negativ, ja, nicht belastet, aber so negativ sind. Brave New World ist das eine von, wie heißt der, Huxley, Aldous Huxley?
Ja.
Ist das eine Utopie eher, denkst du?
Nee, es ist auf jeden Fall eine eindeutige Dystopie. Zwar geht es darum, dass die Menschen praktisch schon pränatal, also vor der Geburt, gedrillt werden, also gezüchtet werden. Es gibt so Brutstätten extra, wo die Embryonen sind, die dann genetisch manipuliert werden und so weiter und so fort. Dass sie bestimmte Dinge mögen und bestimmte Dinge nicht mögen. Zum Beispiel werden die so gedrillt, dass die keine Bücher mögen. Hier hätten wir auch wieder das zum Thema Zensur und so. Wenn man die Menschen so weit kriegt, dass die erst überhaupt keine Bücher lesen wollen, ist das natürlich das Wunderbarste überhaupt. Und ja, und dann ist da eben auch ein Protagonist, der mal irgendwann feststellt, wie ist denn das und so? Eigentlich läuft das doch ziemlich anders. Eigentlich kann man auch nicht sagen, dass das wirklich Glück ist, obwohl alle sagen, wir sind glücklich und so. Und dann ist es ganz interessant, wie jeder anfängt zu forschen und so.
Ja, das ist halt, da wird dir, hast du es gesagt, dass die Bevölkerung...
Bitte?
Da hast du das gesagt, dass die Bevölkerung unter einer bestimmten Droge gehalten wird? Nee, oder?
Nee, und zwar ist es so, natürlich ist so wie jedes Genexperiment nicht natürlich einwandfrei. Dann gibt es natürlich auch mal Leute, die irgendwie mal doch merken, hey, irgendwas stimmt hier doch nicht und irgendwie bin ich doch nicht so richtig glücklich. Dann kommt schnell der Staat an und gibt einem eine kleine Droge, die nennt sich im Buch, glaube ich, Soma oder so ähnlich.
Ja, Soma.
Auf jeden Fall nehmen sie die dann und dann haben die wieder unglaubliche Glücksgefühle, sind fröhlich und so und alles ist wie immer.
Ja, und da wird halt das Ganze noch ein wenig krasser dargestellt. Der Staat oder die Regierung kontrolliert die Genexperimente beziehungsweise die Ergebnisse der Genexperimente, nämlich die Menschen mit einer Droge, um sie nicht ausbrechen zu lassen. Beziehungsweise um sie in ihrem Glauben zu lassen, die Welt sei schön. Mit der Droge ist sie das ja tatsächlich auch, aber ohne die Droge merkt man halt, dass die anderen total verdruckt sind, sozusagen. Und vielleicht passt das nicht ganz so, aber es wurde zumindest, ich glaube, es war vor einem Monat oder zwei, ein Paper veröffentlicht, dass in der Wissenschaft die Leistungen noch gesteigert werden sollen und dafür sollen bestimmte Stimulantia, also Aufputschmittel, verwendet werden. Diese Aufputschmittel sollen dann für Studenten und Professoren, ich weiß nicht, wahrscheinlich soll es auch auf die Wirtschaft ausgedehnt werden, ich habe es irgendwie gerade nicht mehr ganz im Kopf, um die Leistung zu steigern, weil man ja weiß, dass man unter dem Einfluss von diesen Aufputschmitteln oder Drogen mehr Leistung erbringen kann, als es jetzt geht. Man weiß, dass Leute schon unter dem Einfluss von solchen Mitteln Leistungen erbracht haben, die halt im nüchternen Zustand nicht möglich waren. Und Ja, deswegen versuchen jetzt recht namhafte Wissenschaftler in den Staaten so, ja, das eben durchzusetzen, dass das, was illegal schon auf dem Campus läuft, nämlich der Handel mit irgendwelchen Drogen, so wie Modafinil, was eigentlich für Schlafkranke da ist, aber wenn man diese Krankheit eben nicht hat, also ständiges Einschlafen, dann gibt einem diese Pille Modafinil eben sowas wie eine zusätzliche Schlafphase, die man ja eigentlich sonst nicht hätte. Und man kann sich dadurch auch recht gut konzentrieren wohl auf eine bestimmte Sache. Und das ist ja das, was man in der Wissenschaft will. Und ich habe mir auch erzählen lassen, dass das auch hierzulande schon gemacht wird, unter Jurastudenten teilweise in Köln, dass eben um für die Vorbereitung für die Staatsexamen eben so eine Droge geschluckt wird, weil sie sonst niemals so viel auswendig lernen könnten und niemals so lange wach bleiben könnten, um den ganzen Stuff zu lernen und eben diese ganzen, ja, das ganze Wissen aufzusaugen und dann halt auch wiederzugeben. Ja, und das ist eben dasselbe Ding, ob man das eben legalisieren will. Ist das ein Schritt in die Richtung von Brave New World? Ist es dann schon wieder so ein Schritt in Kontrolle der Menschen, der Wissenschaftler, so eine Ausbildung von der Elite in Deutschland oder auf der Welt dann auch, dadurch, dass man die Wissenschaftler eben mit so einer, ja, ich weiß nicht, ob die schon entwickelt ist, aber mit eben so einem Mittel kontrollieren soll und ihre Leistungen noch steigern und eben nicht akzeptieren, dass der Mensch inzwischen schon ein Limit hat, wie wir es ja im Sport sehen. Im Sport, ich meine, der Fahrradsport ist ja inzwischen verlacht, wer Tagesschau im letzten Jahr gelesen hat, die wollen ja nicht mal mehr Fahrradsport senden, weil einfach jeder Zweite, jetzt mal so aus dem Bauch raus, irgendwie gedopt ist. Und im Prinzip ist ja dieses Leistungssteigern nichts in der Wissenschaft nichts anderes als dopen. Oder wie siehst du das?
Ja, da hast du voll und ganz recht, das sehe ich ähnlich. Also bei Brave New World, um mal darauf zurückzukommen, war das ja auch so, dass die Menschen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, pränatal konditioniert werden. Das heißt, wenn hier zum Beispiel irgendwie zu wenig Ärzte da sind oder zu wenig Fachkräfte von dem und dem, dann konnten die so manipuliert werden, dass die diese Gene eingeschleust bekommen, dass die eben in diesem Gebiet später total gut sind. Das heißt, sie wurden praktisch gezüchtet, so wie man heute vielleicht Informatiker oder Jurastudenten züchten würde. Wurden da auch bei Brave New World die Menschen so gezüchtet. Nur der Unterschied ist eben, hier ging es vom Staat aus, weil der Staat eben stabil bleiben wollte. Und hier bei den Jurastudenten, wo du vorhin angesprochen hast, ist es eben auf freiwilliger Basis. Was heißt, mehr oder minder freiwillig, Gruppenzwang und so weiter. Aber hier ist es nicht von staatlicher Kontrolle, sondern hier möchten die Menschen etwas erreichen und dazu sind sie bereit, sich selbst durch Drogen aufzuputschen. Das ist natürlich ziemlich strittig und unklar, wie weit man das ethisch regulieren kann oder inwieweit es verwerflich ist oder zugelassen werden soll. Ich
Ja,
denke mal, da müsste es noch viel mehr Debatten drüber geben.
schon. Mit diesem pränatalen Genzeug, um darauf nochmal ganz kurz zurückzukommen, ich hatte da auch mal in einer anderen Chaos-Radio-Sendung, ich glaube, es war Chaos Radio 60 Retro, Chaos Radio Express, das ist so die Mutter der Chaos-Radios, sozusagen, das ist so ein Podcast auch, der kommt unregelmäßig raus, inzwischen glaube ich alle 5 Tage zurzeit. Und da war eben in der Folge 60, ging es um auch unter anderem um Transhumanismus, wenn ich mich recht erinnere. Da war der Ansatz, den Menschen, beziehungsweise es ist auch eine Zukunftsvorstellung, dass der Mensch seine Gene schon komplett entschlüsselt hat und sie nachträglich auch verändern kann. Also nicht pränatal, sondern auch im Leben, dass ich mir praktisch sowas wie ein Bio-Update 2.0 für mich runterlade und damit praktisch meine Gehirnzellen wieder, also es gibt irgendeine Verbesserung für die Gehirnzellen, damit sie länger irgendwie arbeiten können oder sowas. Ja, sowas runterladen und auf meinen Körper aufspielen, auch für Knochenbau, also im genetischen Bereich halt komplett. Und ja, sowas wäre dann praktisch in Brave New World so der nächste Schritt gewesen, nicht nur vor der Geburt sowas zu machen, weil man die Menschen ja noch großzüchten muss, sondern ja, während dem Leben. Oh, wir brauchen jetzt Ärzte, so, wir rekrutieren jetzt mal 25.000 Leute und dann machen wir da mal so hochqualifizierte Ärzte draus. Also, wer weiß, ob das irgendwann kommt. Das ist irgendeine Zukunftsvorstellung. Jetzt lachen wir noch drüber, aber vor 20 Jahren haben sie auch darüber gelacht, dass wir was weiß ich, mit WLAN ins Internet gehen.
Ich will generell sagen, das Internet an sich konnte kein Mensch voraussehen. Wer hätte in den 60ern oder 70ern geglaubt, dass es so einen Boom geben wird mit allen Netzwerkdiensten und so weiter?
Ja, das stimmt schon. Also ich persönlich muss sagen, ich bin ja noch nicht so alt, ich bin noch unter 20, aber sagen wir, als ich 10 war, habe ich noch nicht groß damit gerechnet, dass ich mit solchen Geschwindigkeiten, vor allem, damals gab es ja schon so Einwählmodems, hatte mein Vater damals auch schon, mit solchen Geschwindigkeiten irgendwie ganze Spielfilme angucken kann im Internet frei oder Musik anhören kann oder irgendwie auch stundenlang mit Leuten mich unterhalten kann per, was weiß ich, Voice over IP, also telefonieren übers Internet oder sowas, oder ich auf meiner Couch sitze ganz einfach. Ich finde das mit WLAN, das finde ich, ja, ich weiß nicht. Das war genauso abwegig, denke ich mal, damals, wie für mich jetzt abwegig ist, dass ich irgendwann mal ein Update für meinen Knochenbau, einen Knochenbau einspiele oder sowas. Wobei mir da gerade auch ein ganz interessanter Gedanke kommt, wenn ich ja so an meiner Genetik rumspielen kann, wäre es ja praktisch auch möglich. Es gibt ja immer so ein paar Menschen, die das gerne tun, sowas wie Viren zu bauen für deinen Körper, so den du sowas wie Rootkits für deinen Körper, ja. Das wäre ja auch ein interessanter Ansatz dann.
Stimmt, auf jeden Fall.
Also Rootkit ist...
Da wird ja auch schon dran geforscht, zwar auf biologischer Ebene. Also ich meine, im Grunde ist die biologische Ebene, die Virenforscher und so, ja nichts anderes als das. Und dann gibt es natürlich auf informationstechnischer Ebene die Virenschreiber und Virenforscher. Und wenn man natürlich Mensch und Maschine miteinander verknüpft, dann ist es natürlich auch so, dass dann die dritte Art von Virenschreibern hinzukommen wird.
Ja.
Also das ist mal, denke ich, ziemlich eindeutig.
Aber vielleicht noch kurz zur Erklärung. Ein Rootkit, das ist, was ist denn genau die Definition eigentlich? Es ist ein Stück Software.
Ein ziemlich kleines Stück Software, was sich ziemlich versteckt im Kernel selbst einnistet.
Der Kernel ist so die Schnittstelle zwischen Software und Hardware. Also es ist ein Stück Software, das mit der Hardware kommuniziert. Da sind praktisch die Treiber und sowas, sind Teil sozusagen vom Kernel.
Einfache Rootkits machen dann so, die klemmen sich zwischen Kernel und Hardware und fangen dann alles mit oder können dann so ziemlich viel manipulieren und so. Aber dann gibt es natürlich auch Kernel, die gehen etwas, gibt es Rootkits, die gehen schon etwas sehr knifflig vor. Und zwar packen die den Kernel in eine virtuelle Maschine, dass der Kernel selbst glaubt, dass er immer noch der Kernel ist. Dabei ist der richtige Kernel das neue Rootkit.
Ach, das war dieses Blue Pill oder sowas?
Ja, genau.
Von dieser Russin? Mhm. Ja, also das ist ein Rootkit und wenn sich das praktisch bei uns, nehmen wir an, übertragen wir das mal auf den Körper, sagen wir die Schnittstelle zwischen, ich weiß nicht, was sind die Schnittstelle zwischen Körper und, ja, sagen wir mal Geist. Ja, sagen wir mal Geist. So, irgendwo dazwischen irgendwas drin ist, was ich nicht wegkriege und nicht entdecken kann, dann kann jemand die Fremdherrschaft über meinen Körper übernehmen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das anstrebenswert fände.
Ich meine, natürlich könnte man darüber reden, aber ich halte es im Moment für ziemlich abwegig, weil eben die Technik noch nicht so weit ist.
Ja klar, es ist ja nur eine komplette Zukunftsvorstellung.
Ja, natürlich, aber ich weiß nicht. Da kann ich nur jedem Philip K. Dick empfehlen. Der hat da schon ziemlich weit vorausgedacht mit so Filmen wie Blade Runner oder so.
Ist das von Dick?
Ja.
Ah, okay. Dann kenne ich den ja auch. Ja, ich kannte Scanner Darkly, den hattest du mir damals auch mal empfohlen. Mhm. Da geht's um... Moment, ich kann mich gerade nicht richtig an die Story erinnern. Ich habe gerade Bilder im Kopf. Kannst du es kurz erklären?
Ja, die Story ist ziemlich verwoben, deshalb kriege ich die auch nicht so ganz zusammen. Aber das ist im Grunde so, da ist Amerika in der Zukunft. Das ist der reinste Überwachungsstaat. Und dann ist es so, dass es dort eine Droge gibt in der Bevölkerung, die ziemlich ansteckend ist, also ansteckend im Sinne von, die eine sehr hohe Suchterzeugung als Folge hat und sich ziemlich schnell ausbreitet.
So Substanz T hieß das, nicht?
Und dann gibt es da die Drogenfahndung, die vom Staat ausgeht, die staatlich ist. Und die beobachtet halt eben, wo die Droge herkommt, inwieweit sie sich verbreitet und versucht das dann auch alles ein bisschen einzudämmen. Und dann ist da eine Person, der Protagonist, der arbeitet auf der einen Seite bei der Drogenfahndung, auf der anderen Seite ist er aber auch selbst drogenabhängig. Und zwar genau von dieser Droge. Und das Paradoxe daran ist, das ist alles so schön in so, wie nennt sich das, Retro-Perspektive, oder wie nennt sich diese Perspektive vom Film?
Wieso Retro-Perspektive?
Ja, Retro ist das falsche Wort, da, wie das so dargestellt wird, dieses Zeichentrickhafte, die Rotoskop oder so.
Okay, kenne ich jetzt nicht das Wort, aber...
Na, ist egal, auf jeden Fall hat der Film so eine spezielle Technik, dass es ziemlich zeichentricktechnisch teilweise aussieht. Das ist ziemlich gut gemacht, denn so ist es das so, dass jeder von der Drogenfahndung praktisch schon eine Maske aufkriegt, wo ständig das Gesicht gewechselt wird. Das heißt, die Personen sind vollkommen anonym und keiner kann sagen, wer hinter dieser Maske steckt. Das ist praktisch eben, das sind diese Geheimagenten in Anführungsstrichen. Und dieser eine Geheimagent soll dann eben auch die Menschen überwachen. Und das Lustige ist, weil er gleichzeitig auch drogenabhängig ist, ist es zufälligerweise so, dass er sich selbst überwacht. Das heißt, er hat bei sich zu Hause Kameras installiert, im Auftrag des Staates. Und dann ist er zu Hause, nimmt die Drogen mit seinen Freunden und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite sieht man ihn aber ständig, wie er auf seiner Arbeit sitzt, mit dieser Maske auf und beobachtet durch die Kameras durch die Aufzeichnungen, wie er selbst drogenabhängig ist. Nur jetzt denkt man wahrscheinlich, was ist das für ein Schwachsinn? Das Schizophrene daran ist, dass diese Droge eine Art Schizophrenie erzeugt. Das heißt, dass der Protagonist überhaupt nicht merkt, dass er sich selbst beobachtet, sondern dass ein Teil von ihm einfach diese staatliche Autorität ist und die andere Seite von ihm dieses Drogenopfer.
Ja, stimmt. Stimmt, ich erinnere mich gerade dran. Das, hallo?
Ja?
Ja, Entschuldigung, ich hatte das Mikrofon ausgemacht. Ja, ich erinnere mich gerade dran, jetzt wo du die Story erzählst. Ja, ich finde das auch ein super Beispiel wieder für Kontrolle vom Staat. Also ich meine, sowas wie die DEA haben wir ja auch, Drogenfahndung. Also die DEA, nein, die DEA gibt's ja, oder?
Ja, natürlich. Ja, die gibt's in Amerika.
Ja, die gibt's in Amerika. Gut, aber die operiert ja auch weltweit sozusagen. Mhm. Drogenfahndung. Ja.
Aber ich finde was noch ganz anderes daran toll, und zwar diese Drogen. Überall kommen irgendwie Drogen drin vor. Also hier eben in dem Film von Philip K. Dick oder in Huxley's Brave New World, bei Fahrenheit 451 ist es auch so gewesen, dass die Leute sich mit Drogen vollgestopft haben, damit sie etwas glücklicher sind.
Dem Fernseher meinst du?
Nee, hier, also in dem Roman Fahrenheit. Und zwar, die Leute waren ja alle fernsehabhängig in dem Sinne.
Ja, ich meinte, ob der Fernseher die Droge ist oder hatten die noch zusätzlich?
Auf eine Art ja, aber dann gibt es auch noch solche Pillen, die ab und zu einnehmen.
Okay.
Das sind eigentlich sind das nichts weiter als stärkere Schlaftabletten, aber das ist dann halt so, dass das auch gang und gäbe ist, dass man sich damit Schlaftabletten vollpumpt, dass man fast tot auf der Erde liegt und dann kommt so ein Arzt an, haut einmal paar Mal einen aufs Gesicht oder pumpt einen im Magen aus oder sowas und dann ist wieder alles gut und am nächsten Tag weiß man überhaupt nichts mehr davon. Und dann verabreicht der Arzt jeweils noch dem Menschen ein Serum, dass dieser am nächsten Morgen überhaupt nichts mehr davon weiß und sich total gut fühlt.
Ah, okay.
Ist es auch so eine Art Droge?
Ja, das haben die irgendwie alle gemeinsam, du hast recht. Der Nenner ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Aber ich meine, das ist ja auch irgendwie lustig, wenn man mal so überlegt, was Aldous Huxley so geschaffen hat. Der Typ ist eh so ein Phänomen. Ich glaube, eines seiner ersten Romane, wenn nicht sogar sein erster Roman, war ja Brave New World. Und dann hat er ja sich weitergebegeben und weitergeforscht einfach nur und die unterschiedlichsten Dinge geschrieben. Aber gegen Ende, so Anfang der 50er, fing er auch selbst an, mit Drogen zu forschen, hat halt im Selbstexperiment mit Mescalin angefangen zu forschen und hat dann auch da einige Essays drüber geschrieben, über psychedelische Drogen, wie weit die Einfluss nehmen und so weiter und so fort. Und das Lustige ist, nach diesem Buch, das Buch nennt sich übrigens Die Pforten der Wahrnehmung und zwischen Himmel und Hölle, In diesem Buch hat er zum ersten Mal das Wort psychedelische Drogen benutzt und jeder, der psychedelische Drogen vom Namen her kennt, kann dann erahnen, dass das Wort auf ihn zurückzuführen ist.
Wenn ich gerade nur was korrigieren darf, hat Huxley nicht an dem staatlichen Programm von der CIA teilgenommen? Dieses Drogentesting, mir fällt es MK-Ultra oder so, hieß das MK-Ultra. Und hat der nicht in dem Rahmen das gemacht oder war das ein anderer Autor?
Ich weiß nicht, ich habe mich gerade überfragt.
Ja, also entweder er hat es da gemacht oder im Selbstexperiment. Und ja, er hat auch seine Einflüsse der Drogen oder seine Wahrnehmungsveränderungen da verarbeitet in seinen Romanen, wie du ja schon gesagt hast.
Mhm. Also sein letzter Roman, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, irgendwas mit Island hinterher auf jeden Fall. Da geht es halt auch ziemlich um Drogen und so. Also er hat ja auch natürlich, also psychedelische Drogen, vielleicht sollte man das vorher erklären. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen, was das genau ist.
Psychedelische Drogen, ich glaube, es gibt keine genaue Definition. Es sind einfach Drogen, die die Wahrnehmung verändern auf psychischer Ebene sozusagen. Wenn wir jetzt vom Modell der Psychologie ausgehen, dass alles eben auf psychischer Ebene wahrgenommen wird, beziehungsweise gefiltert wird. Ja, dass eben, keine Ahnung, Halluzinationen oder sowas ausgelöst werden oder man total in so einen Schlaf versinkt und die Gedanken praktisch so eine Gedankenflucht, die Gedanken fliehen und sowas in die Richtung ist dann psychedelisch und so psychedelische Erfahrung, dass man das Ziel ist, ist meistens die eigene Bewusstseinserforschung, dass man eben sich selbst kennenlernt oder selbst so irgendwelche Erfahrungen verarbeitet, die man im nüchternen Zustand gar nicht verarbeiten würde, weil man es schon längst verdrängt hat, aber dadurch, dass manche Drogen sowas wie den Filter im Gehirn aufheben, eben das alles zusammengewürfelt wird und man eben so eine psychische Erfahrung hat und das wird eben alles unter psychedelischen Drogen zusammengefasst. Da wird halt auch noch unterschieden, aber ja, in so
sowas. Im Grunde sind doch psychedelische Drogen einfach nur bewusstseinserweiternde Drogen, oder?
Könnte man so sagen, ja.
Also um es ganz salopp auszudrücken. Alkohol oder so, das erzeugt das genaue Gegenteil. Da wird man immer schläfriger und die Denkleistung wird immer mehr eingesperrt. Und bei bewusstseinserweiternden Drogen ist es eben so, dass man Gedankengänge hat, die man sonst so nicht hat. Und dass die Gedanken auch schneller sind und dass man eben auch viel mehr wahrnimmt und so weiter und so fort. Oder?
Ja, also viel mehr wahrnehmen würde ich jetzt nicht sagen. Du nimmst immer noch genauso wahr, es wird, wie gesagt, nur anders gefiltert und demnach auch mit demselben Wort, das gibt da irgendwie, mir fällt gerade kein anderes ein, doch anders wahrgenommen alles. Aber im Prinzip sind die Reize, die du durch dein Auge oder durch deine Ohren bekommst, immer noch dieselben. Mhm. Nur halt gemischt mit was anderem. Aber was war eigentlich unser Ausgangspunkt, warum wir
Aldous Huxley und, ach genau, ja, der Huxley, der hat dann ja eben das geschrieben darüber. Und der hat dann auch halt in der Menge selbst darüber geschrieben, wie er es empfunden hat und auch zum Thema Bewusstseinserweiterung, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Und Huxley hat auch selbst viel mit LSD rumgespielt. Albert Hofmann zum Beispiel, das war ja der Erfinder von LSD. Der hat
Entdecker.
Ja
bitte? Der Entdecker.
Der Entdecker von LSD, ja, sorry. Auf jeden Fall. Und der hat halt im Laufe des Lebens dann auch Aldous Huxley kennengelernt. Und Aldous Huxley hat eben sich mit ihm darüber unterhalten. Huxley hat ihm von seinen Mescalin-Experimenten und so erzählt. Und dann hat der Hoffmann ihm erzählt, was er so herausgefunden hat über LSD. Und da war Huxley ziemlich begeistert und wollte dann auch mal ausprobieren. Und dann hat er sich ab und zu mal eine Spritze verpasst. Und das war halt richtig toll für ihn.
Eine Spritze?
Keine Spritze, aber eine Dosis.
Ja.
Sorry, ich bin da nicht so ganz bewandert.
Ja, wir wollen ja unseren Zuhörern nichts Falsches erzählen.
Auf jeden Fall hat er sich dann eine Dosis die ein oder andere Mal genommen. Und dann war es hinterher so, dass er, weil eben LSD keine körperliche Abhängigkeit erzeugen kann.
Ja, stimmt.
Dann war es eben so, dass er eben das auch toll fand und so eben experimentell. Und Aldous Huxley war ja auch hinterher schwer krebskrank. Und als er im Sterben lag, hat er seiner Frau noch eben gesagt, er wird einen sehr schmerzhaften Tod haben, aber dies könnte sie umgehen, wenn sie ihm eine ganz kleine Dosis LSD gibt. Und das gab sie ihm auch und dann wurde er ganz ruhig und sei dann wohl mit einem Lächeln dahin geschieden.
Das ist doch mal ein schöner Tod, oder nicht?
Auf jeden Fall.
Also ja, aber was ich denke, das ist eben dieser freie Geist, den Huxley da nicht propagiert, aber den Huxley da erforscht hat, diesen freien Geist, die Selbstentfaltung und sowas, was, ja, denke ich, sehr wichtig ist für jeden Einzelnen. Und dasselbe machen ja auch Hacker sozusagen, diese Selbstentfaltung und Freiheit und sowas zu propagieren oder zu leben einfach.
Ich weiß nicht, ich verstehe zwar, wie du das meinst, aber ich würde das etwas anders formulieren. Und zwar würde ich das so sehen, dass der Mensch einmal an sich selbst ziemlich geistig gefangen ist, weil er eben biologisch eingeschränkt ist durch das Gehirn und so. Das heißt, manche Dinge einfach nicht denkt und so. Und dass er auch ziemlich von der Gesellschaft und so geprägt wird, enorm hineingedrängt wird und so weiter und so fort. Dass dann die Drogen eine Möglichkeit sind, also bewusstseinserweiternde Drogen, womit man eben diesem Gedankenknast entfliehen kann oder könnte und dann einmal einfach nur ausprobieren, ob es anderes gibt. Genauso könnte man es durch Meditation erlangen oder auch durch luzide Träume. Also luzide Träume zum Beispiel, das sind Träume, wo man sich selbst bewusst wird, dass man träumt und dann kann man die Handlung übernehmen und dann kann man halt zum Beispiel bewusst fliegen oder so. Das heißt, man nimmt viel intensiver wahr und man kann sich auch viel mehr Dinge vorstellen, weil wenn deine Welt um dich herum eine Traumwelt ist und du bist dir dessen bewusst und du bist der Schöpfer dieser Traumwelt, kannst du natürlich auf alles und jeden Einfluss nehmen. Und so kann man auch eine Menge Dinge ausprobieren, die man so und sonst nicht ausprobieren kann. Das ist auch unheimlich kreativ. Und was du eben anschnittst mit der Hackerethik vorhin, das ist natürlich auch. So Hacker, die sind so eigentlich an sich so Menschen, die nicht so in Norm gedrängt sind, also nicht so unbedingt dem Standard entsprechen, sondern vielmehr auch Lücken im System suchen, versuchen alles zu hinterfragen und so. Und allein das schon ist das Zeichen überhaupt. Also wenn man zum Beispiel versucht, luzid zu werden oder so, das heißt, luzide Träume zu haben, um bestimmte Dinge auszuprobieren, die man sonst nicht ausprobieren kann, das heißt, auf Neues zu schließen, genau das macht ein Hacker eigentlich auch. Er versucht, nicht das Bestehende zu nehmen und sich darin aufzuhalten, sondern hinter das Bestehende zu gucken. So, was gibt es dort, was kann ich dort mitnehmen, wie kann ich das in die jetzige Welt integrieren und so weiter und so fort. Also dieser Freigeist, wie du es vorhin schon nanntest, diese unglaubliche Kreativität und vor allem man hat Spaß dabei.
Das ist das Wichtigste auch für Hacker, meiner Meinung nach, zumindest, ich weiß nicht, ob ich mich als Hacker bezeichnen würde, aber eben diese etwas mit Leidenschaft so zu machen, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendein Projekt angefangen, jetzt zum Beispiel im Entropia e.V. machen wir das gerade mit so kleinen Entwicklungsboards, das sind so kleine Boards sozusagen mit so kleinen Mikrocontrollern, das sind sowas wie der Prozessor in einem Rechner, das ist auch nur ein Mikrocontroller, ein großer, und damit eben ein bisschen rumzuspielen, irgendwie LEDs zu kontrollieren oder sowas, und ich weiß nicht, ich bin da irgendwie enthusiastisch dabei, irgendwie dieses kleine Board zu benutzen und irgendwie ja mit den anderen gut irgendwas zu bauen, irgendwie LEDs dran stecken und was weiß ich was, oder irgendwie irgendwann auch versuchen, das zu vernetzen und irgendwie einfach der Kreativität freien Lauf lassen, ohne irgendwie diese soziale Norm. Es muss irgendwie, beziehungsweise was heißt soziale Norm, diese Wirtschaftsleistungsnorm, es muss Geld einbringen oder sowas, sondern einfach aus Interesse und ja, Wissen aneignen, das ich irgendwie in dem nächsten Projekt, das ich vielleicht in 6 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen anfange, verwerten kann. Weil, ja, ich kann mir zwar Wissen kaufen irgendwie in Büchern oder Firmen kaufen sich andere Firmen, aber so, dann weiß ich es eigentlich immer noch nicht so richtig. Also ich bin immer noch abhängig von dem Buch oder von der Firma oder sowas. Und das ist eben diese, ja, Kreativität, Leidenschaft oder Freiheit oder sowas. Einfach, ja, das zu tun, ohne eben ja, Geld oder Zwang oder sowas um mich zu haben.
Das Labor zum Beispiel, das ist ein Hackerspace in Bochum. Das ist ziemlich technikaffin und da sind auch viele, vor allem die Hardware-Bastler zugange. Und da war vor kurzem ein Mensch, der hat sich eine Jacke gelötet, der hat eine Jacke gehabt und fing dort an, überall LEDs reinzulöten und die miteinander zu vernetzen und so. Das ist doch, da fragt man sich, wo ist der Sinn dahinter? Die Antwort ist einfach, es braucht keinen Sinn, es zählt allein der Spaß. Wenn jemand Spaß hat daran und der Spaß ist eindeutig vorhanden und das Interesse, einfach mal sowas auszuprobieren, egal ob es nicht jeder hat oder so, ob es gesellschaftliche Norm ist oder nicht, scheiß gerade in dem Moment auf die gesellschaftliche Norm. Ich habe da einfach Spaß dran und deshalb mache ich das auch.
Ja.
Das ist so das beste Beispiel, finde ich.
Ja, das ist also auch wieder dieses, ich lasse meiner Kreativität freien Lauf. Und ich meine, in der Musik ist es ja, also um nochmal auf die Drogen zurückzukommen, viele Musiker, besonders so in den 60ern.
Von welchem Buch redest du?
Bitte?
Von welchem Buch redest du?
Von der Realität jetzt.
Du hast gerade gesagt, um auf das Buch zurückzukommen.
Ich meinte auf die Drogen.
Ah, okay.
Um auf die Drogen und die Selbstentfaltung, auf das nochmal zurückzukommen. In den 60ern haben ja viele Musiker, keine Ahnung, Beatles mag ja das Paradebeispiel sein, sich mit Drogen und sowas auseinandergesetzt und dabei halt richtig kreatives Zeug produziert, was sie vielleicht sonst nicht geschafft hätten. Deswegen, ja, es ist wieder hier das Positive von dem, was wir vorhin kritisiert haben mit diesem Leistungszwang auch in der Wissenschaft und sowas. Und ob das dann vielleicht, also ich meine, wir sehen die Nachteile, aber die Vorteile sind ja vielleicht auch nicht so versteckt und vielleicht auch nicht so schlecht, wie wir sehen, eben Beatles oder ich weiß nicht, irgendwelche anderen Musiker, besonders ich will jetzt keinem elektronischen Musiker irgendwas unterstellen, aber für mich klingt es teilweise einfach so, wie mit irgendwelchen Drums oder sowas umgegangen wird, als könnte ich das im nüchternen Zustand nicht machen, aber gut, vielleicht kann ich das auch nicht und jemand anders kann es. Also. Und ja, diese Selbstentfaltung und dann eben auch die Wahrnehmungsveränderung und ja, das hängt für mich irgendwie alles so ein bisschen zusammen.
Ja, natürlich, aber ich weiß nicht, so zu sagen, also generell zu sprüchen wie, das ist so krank, das ist so abwegig, das ist so cool, der Typ muss auf Drogen gewesen sein. Also diese Argumentation halte ich ehrlich gesagt für sehr, sehr schwach. Denn gerade die Kreativität zeichnet aus, dass man sich in unterschiedlichen Gemütszuständen finden kann, dass man so eine Menge schaffen kann, je nach Lust und Laune, und dass man dazu nicht unbedingt Drogen braucht. Also man kann auch sehr komische Einfälle haben und sehr abwegige, aber sehr kreative Gedanken, ohne das irgendwie in irgendeiner Form auf Drogen zurückzuführen. Also das würde ich nicht unbedingt sagen, dass so irgendwie, das ist so abwegig, der Typ war auf Drogen.
Ja, stimmt. Also ich muss sagen, das war eine recht unreflektierte Aussage gerade.
Aber ich finde etwas anderes interessant, was du erwähnt hast. Und zwar, dass die Beatles in den 60er Jahren mit Drogen rumgespielt haben. Aldous Huxley, um mal auf ihn zurückzukommen, war ja auch so Mitte der 50er also mit psychedelischen Drogen beschäftigt. Und eigentlich hat so auch Anfang der 60er generell die psychedelischen Drogen den Weg so in die Musik gefunden.
In den 60ern erst? Ja, natürlich.
Ja, also das heißt, hier ist eine eindeutige Linie auch erkennbar.
Ja, stimmt. Aber in der späteren Entwicklung ist das nicht mehr ganz so offensichtlich gewesen, oder? Also ich kann mich jetzt nicht an so, zumindest aus der heutigen Zeit, irgendwelche großen Drogensachen erinnern oder Sachen, die unter Drogeneinfluss entstanden sind, außer jetzt, keine Ahnung, irgendwer Coke-Skandal oder bla bla bla, was ja für mich nicht also bewusstseinserweiternd ist.
Nee, jetzt könnte man natürlich hast du da recht, aber jetzt könnte man sich zwei Fragen stellen. Entweder ist es wirklich zurückgegangen, das heißt, war es wirklich nur eine Phase und dann hat die Leute nicht so interessiert und das hat dann wieder abgeebbt. Oder die Gegenfrage, ist es einfach so stabil geworden, dass es keinen Menschen mehr interessiert, dass es einfach so zum Alltag dazugehört, dass sowas nicht mehr groß Aufsehen erregt?
Ja, aber man weiß es ja oft auch gar nicht. Also
ja, eben, genau, das ist der Punkt.
Ach so. Ja, das könnte natürlich auch sein, ja. Stimmt, aber weiß, ja natürlich in den Romanen ist man sich dessen aber doch bewusst, also die wir vorhin angesprochen haben, dass Drogen konsumiert wurden und so. Also ist es nochmal was anderes in meinen Augen. Ja,
Vielleicht könnte man noch hier noch einen anderen Punkt ansprechen, und zwar jetzt bewegen wir uns in den 70ern, den Gonzo-Journalismus. Hunter S. Thompson, das war ein Journalist, der eigentlich über den amerikanischen Wahlkampf berichten wollte mal, aber der hat eben so, und zwar als Hauptthema, aber das war eben so, dass er sich durch so viele Nebenthemen hat ablenken lassen, dass er praktisch über alles geschrieben hat, nur nicht über das, über das er wirklich schreiben sollte. Zum Beispiel den Gonzo-Journalismus zeichnet auch aus, dass da eben viel Drogen im Spiel sind und so, dass man eben auch eine Menge Kreativität hat und das klingt falsch, das soll jetzt nicht so klingen, dass man nur Kreativität durch Drogen erfahren kann, im Gegenteil. Ja. Das war vorhin ja schon ausgeführt, aber das ist eben, das war eben beim Gonzo-Journalismus ein wichtiger Punkt. Und dort sind halt dann auch ziemlich skurrile Texte entstanden, die eigentlich auch ziemlich lustig zu lesen sind und trotzdem richtig kritisch. Ich weiß nicht, kannst du da vielleicht noch irgendwas drüber berichten?
Ja, es gibt das Paradebeispiel von Hunter S. Thompson ist Fear and Loathing in Las Vegas, wo er den in welchem er den amerikanischen Traum sucht. Und ja, als Journalist soll er eigentlich über so ein Rennen berichten, tut's aber nicht. Er sucht eben den amerikanischen Traum. Und im Endeffekt findet er ihn aber nicht. Und eben durch so ganz viele Nebenhandlungen auch im Gonzo-Journalismus, das alles sehr, sehr subjektiv berichtet. Also über das Rennen erfährt man eigentlich fast gar nichts. Und ja, er forscht sehr viel sich selbst und eben seine Umwelt und Amerika. Das Ganze spielt in Las Vegas so. Und ja. Aber ich würde sagen, wir sollten langsam mal wieder den Bogen zum Anfang spinnen oder spannen, weil langsam Ende der Sendung ist in 3-4 Minuten. Mm. Und ja, also nicht, dass wir jetzt in unserem Redeschwall, wir haben jetzt doch keine Musik gespielt, irgendwie verfangen gleich.
Vielleicht sollte man noch vorher erwähnen, dass dieses Buch, was du vorhin erwähnt hast, auch eine super Verfilmung hat mit Johnny Depp.
Stimmt, ja. Die Verfilmung ist wie jedes Buch ein bisschen anders. Johnny Depp ist bei Universal erschienen, glaube ich. Ja, das ist einfach lustig gemacht und man kann da viel drüber nachdenken. Wer sich ein bisschen mit der amerikanischen Geschichte und so amerikanischen Vorfällen auskennt, hat da noch ein bisschen mehr zu lachen als der Rest, weil es da echt unendlich viele Anspielungen auf irgendwas gibt, was dort passiert ist und ja, die Drogen in der Gesellschaft so, nicht?
Ja, auf jeden Fall.
Wird da so stark gezeigt. Natürlich nicht zum Nachmachen, weil das dann schon echt krass ausgeartet ist. Wir wollen hier eigentlich auch nicht zum Drogen nehmen, animieren, nicht? Irgendwie in der Computersendung über Drogen reden und sowas. Auch lustig.
Aber es ging hier eigentlich viel mehr um Wahrnehmung und Überwachung und so. Und das war eigentlich einfach mal total interessant festzustellen, dass irgendwie überall die Drogen eine Rolle spielen. Und wir wollten dem heute einfach näher auf den Grund gehen, inwiefern denn Drogen nicht nur verteufelt werden, also wozu Drogen man alles benutzen kann, was Drogen ermöglichen, warum diese so eine wichtige Rolle spielen.
Ja, wie wir auch im Laufe der Sendung irgendwann gesagt haben, können wir damit unsere Leistung steigern, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei immer noch dahingestellt. Die Frage ist nicht beantwortet, aber man kann dadurch echt einfach ja, mehr machen. Ja, wenn es dich nicht stört, würde ich jetzt die Diskussion abschließen und noch ein bisschen was zum Entropie erzählen und dann doch noch ein letztes Lied kurz anspielen.
Ja, okay, dann machen wir es so.
Ja,
dann verabschiede ich mich schon mal und sage dann tschüss.
Jo. Ja, zum Entropie. Wir haben irgendwann im Juni oder Juli wieder unsere GPN, die Gulasch-Programmiernacht. Die ist 3 Tage lang wieder, 3 Nächte. Der Veranstaltungsort ist leider noch nicht ganz klar. Darüber werden wir irgendwie noch über entropia.de oder sowas berichten. Das steht so als nächste Veranstaltung von uns an. Dann gibt es noch lauter Veranstaltungen in Deutschland vom Chaos Computer Club. Die SIG-INT in Köln zum Beispiel, da geht es mehr um gesellschaftliche Themen, auch sowas wie Überwachung und Technik, glaube ich. Ich habe es gerade nicht mehr 100% im Kopf. Die ist vom 22. bis 24. Mai. Die Preise sind leider noch nicht bekannt, aber ja, wer ein bisschen sein Google anwirft, der wird schon finden. SIG-INT wird S-I-G-I-N-T geschrieben. Ja. So, eigentlich war es das dann auch schon von uns. Ich verabschiede mich auch und jetzt spielen wir noch ein paar Sekunden das Lied Grüne Brille von Dynamite Deluxe an. Da geht es ja auch so ein bisschen um Wahrnehmung und sowas. Passt vielleicht nicht ganz so hundertprozentig, aber ich finde es trotzdem ganz lustig. Also dann, auf Wiederhören.
Spaceman. dem Ort, an dem mehr Weed verbrannt wird als irgendwo sonst auf dieser Welt. Ja, 1-2-1-2.